Deutschlandradio wird 30 Jahre alt. Und deshalb laden wir euch zu einem Funkhausfest ein. Das Ganze findet statt am 28. September in Berlin. Euch erwarten an dieser Stelle Live-Podcasts, Funkhausführungen und auch Hörspiel. Und wir von Achtsam, wir sind auch dabei. Und um euch für Achtsam anzumelden, also eine Live-Version von Achtsam quasi, schreibt eine E-Mail mit eurem Namen und gegebenenfalls auch dem Namen eurer Begleitung an, Achtung, veranstaltung@deutschlandradio.de. veranstaltung@deutschlandradio.de. Und weitere Informationen zur Veranstaltung und die Anmeldung für die anderen Programmpunkte findet ihr auf deutschlandradio.de/30-Jahre. Und dann sehen wir uns vielleicht bald.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Heute möchten wir über ein sehr schönes Thema sprechen, nämlich das Thema Wohlbefinden. Und ich finde, darüber sollte man viel, viel öfter sprechen noch und eigentlich jeden Tag und eigentlich auch auf allen Kanälen, weil das ist das, was wir gerade brauchen. Wir sind einmal, Mai Höeng, hallo.
Hallo.
Sie ist Therapeutin, Psychologin, sie ist Doktor und auch großer Achtsamkeitsfan schon immer nämlich. Du bist nämlich mit der Achtsamkeit aufgewachsen, ne?
Ja, ich hatte das große Glück, dass das mir so mitgegeben wurde, schon seitdem ich klein war.
Ja. Ja, tatsächlich, das ist ja ein großes Glück, weil man sagt ja auch, Kinder lernen nicht durch Pädagogik so richtig, sondern natürlich dadurch, was sie sehen, auch bei ihren Eltern. Also du kannst auch sagen, dass deine Eltern quasi achtsam waren.
Ja, sie haben es auf jeden Fall versucht. Nicht immer 100%, aber so ist es ja bei uns auch.
Ja, genau, eben. So ist es bei allen. Ich bin Diane, ich bin Autorin und auch seit vielen, vielen Jahren mit all diesen Themen verheiratet, möchte man fast sagen, emotional. Schön, dass ihr da seid und Bock habt jetzt die nächsten, sage ich mal so grob, Pi mal Daumen, 30, 35 Minuten mit uns zu verbringen und zum Thema Achtsamkeit, zum Thema Wohlbefinden euch da inspirieren zu lassen. Bei uns gibt es ja immer, ich sage, ein kaltes oder ein warmes Buffet, so wie ihr es möchtet, von Inspirationen, von verschiedenen Impulsen und vielleicht Lesetipps und dann am Ende auch eine Übung. Und ihr nehmt euch einfach, was ihr braucht. Und ich möchte auch heute nochmal sagen, dass wir natürlich nie abschließend alles zu allen Themen sagen können, weil wir kriegen dann manchmal eine E-Mail von euch, wo ihr sagt, ja, aber das fehlt und das fehlt und das. Und das stimmt. Weil das liegt einfach in der Sache so. Also das ist systemimmanent hier, dass wir nicht alles abschließend sagen können zu all diesen Themen. Aber wir haben eben uns Mühe gegeben, da ein buntes Potpourri zusammenzustellen zu den jeweiligen Themen. Wohlbefinden, Mai Höeng, ein wunderbares Thema. Was ist Wohlbefinden? Also Wohlbefinden ist einfach, wenn es uns gut geht, oder?
Genau, so könnte man das so zusammenfassen. Aber es gibt natürlich sehr, sehr viele Begriffe, die auch irgendwie sehr überlappend sind, synonym verwendet werden, sei es von Glück, Freude, Zufriedenheit, wenn wir im Flow sind, Flourishing, da hatten wir auch eine Folge dazu, wie wir wirklich innerlich aufblühen können, Lebensqualität oder auch seelische Gesundheit. Und das wird viel verwendet, aber wenn wir jetzt genauer gucken in der Psychologie, unterscheidet man einmal in subjektives Wohlbefinden oder auch hedonistisches Wohlbefinden und ja das psychologische Wohlbefinden, also das eudaimonische Wohlbefinden. Und bei diesem subjektiven Wohlbefinden, da beschreiben wir in der Psychologie so einen Zustand, der sich durch positive oder angenehme Gefühle kennzeichnet, wenn wir zufrieden sind. Und bei diesem zweiten, bei diesem psychologischen Wohlbefinden, da wird eher so beschrieben, ja, diese Temperamentsfaktoren, die wir mitbringen, unsere menschlichen Stärken oder Tugenden oder auch Fähigkeiten, die wir brauchen, um zum Beispiel ja Krisen oder Lebensanforderungen zu bewältigen, was uns ja wiederum dabei hilft, dass wir wieder in so eine innere Balance kommen und uns wohlfühlen.
Okay, und da ist ja oft die Frage, wann wir nicht in Balance sind, damit wir dann wieder in Balance kommen können, weil ohne nicht in Balance zu sein, wissen wir ja gar nicht, dass wir nicht in Balance sind.
Ja, und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir ein Bewusstsein dafür kultivieren, weil ich kenne das so oft, wenn ich das mit PatientInnen bespreche, wenn wir zum Beispiel über Stress sprechen und ich nehme da oft diese Metapher einer Ampel, sind wir jetzt gerade im grünen Bereich, im gelben oder im roten Bereich, viele sind sich dessen gar nicht bewusst so, erst wenn sie in den roten Bereich dann tappen, wenn es ihnen dann ganz, ganz schlecht geht, wo der Körper dann wirklich schreit und nicht mehr nur anklopft oder so, dann wissen sie, es geht nicht mehr gut und deshalb erfordert das viel Achtsamkeit, um zu wissen, wo wir uns gerade befinden.
Genau, Achtsamkeit ist ja eben zu gucken, okay, wie geht's mir? Ich höre mir zu, ich achte darauf, dass ich vielleicht gerade im gelben Bereich bin, auf dem Weg vielleicht zum roten, und es fällt mir überhaupt auf. Weil immer wieder hört man ja auch die Geschichten, vielleicht kennt ihr die auch aus eurem Umfeld, wo man jahrelang, oder Mann, es klingt immer so blöd, aber wo jemand jahrelang einfach in den roten Bereich geschlittert ist und es nicht mal mitbekommen hat. Das ist ja dann eben das Gegenteil quasi von Achtsamkeit. Und deswegen ist Achtsamkeit nicht einfach nur irgendwie so ein Spaßhobby, sondern ganz, ganz existenziell wichtig, damit wir überhaupt wissen, wie es uns gerade geht und damit wir da hingucken und hinfühlen können. Jetzt geht es bei Wohlbefinden ja vor allem um positive Gefühle, ne? Wie sieht's denn mit den negativen Gefühlen auch? Weil da gibt's ja immer die Diskussion. Beide Gefühle gehören ja zusammen. Und du auch als Therapeutin, du sagst ja auch gar nicht so gerne negative Gefühle, ne? Oder schlechte Gefühle.
Ja, ich sag das nicht so gern, weil ja jedes Gefühl, jede Emotion eine Berechtigung hat. Das sind Signale, die an uns gesendet werden und dahinter steckt ein Bedürfnis. Deshalb sage ich oft eher unangenehme Gefühle. Also es fühlt sich unangenehm an. Und es gibt Menschen, die natürlich sagen oder auch denken, naja gut, wenn ihr da von Wohlbefinden sprecht, meint ihr dann vielleicht, dass man sich gar nicht schlecht fühlen darf oder dass man unangenehme Gefühle irgendwie total verbannt oder so. Und das stimmt natürlich nicht, sondern es ist sehr, sehr wichtig, dass wir auch mal wütend sind, dass wir traurig sind, weil dahinter Botschaften stecken. Und in der Forschung ging man früher davon aus, dass es einfach nur wichtig ist, eine Balance zu haben, also die 50-50 quasi. Also wenn man sich einen halben Tag irgendwie schlecht gefühlt hat, sage ich jetzt mal so plastisch, um das besser zu verstehen, dann können wir das noch rausholen, indem wir uns den halben Tag uns gut fühlen. Neuere Forschung hat aber eher gezeigt, dass das so nicht reicht, sondern dass es schon wichtig ist, eher mehr angenehme Gefühle als negative zu haben. Oder jetzt sage ich schon wieder negativ, aber ich meine unangenehme Emotionen. Ne? Und das können wir halt wirklich trainieren und üben, dass wir da eben nicht so reinschlittern, weil diese unangenehmen Gefühle oder Zustände, die haben eine unglaubliche Sogkraft, also wie so ein Magnet. Also wenn man da erstmal drinsteckt in einer Grübelschleife beispielsweise, hat das ja auch das Potenzial, dass es endlos weitergeht.
Oh ja, und die unangenehmen Gefühle, die primen uns ja auch sehr stark. Also die Situation A, die primet, wie wir uns in der Situation B fühlen und dann dementsprechend auch verhalten. Und je nachdem, wie wir uns verhalten, dann schlittern wir womöglich in Situation C. Und wenn A unangenehm war, weil wir schon irgendwie schlecht gelaunt aufgestanden sind, dann könnte es sein, dass wir bei Y immer noch schlecht gelaunt sind, weil das eine das andere immer nach sich gezogen hat. Ne? Aber diesen Kreislauf, den können wir ja selber unterbrechen. Und das ist ja auch eins meiner Lieblingsthemen, die Selbstwirksamkeit, da eben immer wieder reinzufühlen und zu sagen, ja, ich bin jetzt heute Morgen mit dem linken Bein aufgestanden und hatte schlechte Laune. Aber das heißt ja nicht, dass das jetzt bis heute Abend so weitergehen muss. Ne? Also wir können da ja auch für unsere angenehmen Gefühle immer wieder sorgen im Laufe des Tages.
Unbedingt. Und das, was du eben gerade beschrieben hast, das ist ja eine riesige, ja wie so eine Kettenreaktion quasi. Also ich mache das manchmal auch, dass ich nicht nur eine Situationsanalyse mit Patientinnen mache, sondern wirklich eine ganze Kette. Wir gucken dann, wie hat das eine zum anderen geführt, und dann sehen wir oft, dass problematisches Verhalten oder dysfunktionales Verhalten nicht wirklich nur in dieser Situation angefangen hat, sondern viel, viel früher. Und das eine bedingt das andere dann.
Genau, das ist wie so eine Perlenkette, wo sich die einzelnen Situationen drauf rauffädeln oder wir sie drauffädeln. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, immer wieder zu sagen. Und auch wenn wir da schon seit nunmehr 4 Jahren drüber sprechen, finde ich so schön, dass wir da nicht nur achtsam hingucken, sondern es eben auch achtsam beenden können. Also wir können aufhören, noch mehr negative Perlen auf diese Kette zu fädeln und da einfach kurz einatmen, ausatmen. Wir können eine Meditation machen, wir können eine kurze Atemübung mitnehmen im Laufe des Tages machen, auf dem Klo oder so. Ne? Wir haben ja immer mal wieder über solche Übungen gesprochen, um eben dieses Priming im Laufe des Tages aufzuhalten, um eben da wieder ins Wohlfühlen reinzukommen. Ne? Also wann fühlen wir Menschen uns wohl und wie entsteht Wohlbefinden, ist ja eine ganz wichtige Frage jetzt in dieser Folge hier. Und gemeinhin würde man sagen, naja, wenn ich im Urlaub am Strand liege.
Ja, das wäre natürlich sehr, sehr naheliegend. Es gibt auch Erklärungen, die sagen, sogenannte Bottom-up-Theorien, die sagen, externe Ereignisse, die sind dafür verantwortlich, also tägliche Freuden, wenn wir oder nicht täglich wie im Urlaub zu sein, ja, aber auch demografische Faktoren wie das Alter oder Einkommen und so weiter. Aber es gab schon Studien von Agel, zum Beispiel 1999, die zeigten, dass nur 15% davon, wie glücklich sich Menschen fühlen, durch äußere Umstände bestimmt sind, und der Rest, also wirklich personenbezogene Faktoren vor allen Dingen sind. Also wie motiviert wir beispielsweise sind oder unser Temperament, wie wir mit Emotionen umgehen oder auch unsere individuellen ja Lebensbewältigungskompetenzen. Wie gehen wir damit um, wenn wir ja Zitronen vorfinden? Ja, was machen wir dann da draus? Und all das ist ja, unter dem Stichwort Wirksamkeit, Selbstwirksamkeit natürlich zu verbuchen. Wir können etwas daran ändern, was ich super hoffnungsvoll finde.
Wie motiviert wir sind, hast du eben gesagt. Und da musste ich gleich grinsen, weil ich dachte, wie motiviert wir sind, in dem Fall vielleicht eben auch einfach für Wohlbefinden etwas zu tun. Ne? Also weil das ist ja eben genau, wie wir eben an dieser Studie dann herausgefunden haben, es ist ja auch eine Motivation dahinter oder eben nicht, wenn wir jetzt wissen, dass nur 15% davon, wie glücklich Menschen sich fühlen, durch äußere Umstände irgendwie erklärt werden können, dann muss man ja auch motiviert sein und sagen, okay, den Rest regel ich selber, wenn man das möchte.
Ja klar, es ist eine Entscheidung und es ist auch nicht einfach natürlich, das sagen wir ja auch gar nicht. Vieles wird auch durch den Kontext bestimmt natürlich und ich sehe das immer wieder, wenn Menschen zu mir kommen, die sehr auch überfordert sind. Ne? Wenn die zum Beispiel eine kleine Kinder haben, müssen die Eltern pflegen und so und das ist eine Realität, das ist wirklich hart und trotzdem schaffen wir es in der Therapie dann, die Sichtweise irgendwie zu verändern, dass sie sich vielleicht mehr Hilfe holen oder sich kleine so Inseln der Achtsamkeit und der Selbstfürsorge oder des Wohlbefindens schaffen und dann kommen sie viel erfrischter raus, sorgen sich dann mehr um sich und können auch die anderen Dinge bewältigen.
Und jetzt kommen wir wieder zu einem, ich liebe das ja, wenn wir so Toolboxen schnüren, wenn wir immer sagen, okay, ich packe meinen Koffer, in diesem Fall, ich packe meinen Koffer des Wohlbefindens und ich packe ein, Mayong, was packe ich denn da als erstes ein?
Genau, wir packen ein, erst einmal Selbstakzeptanz, weil das gehört zu unserem Wohlbefindensmodell dazu in der Psychologie. Das ist ein wichtiger Faktor, also dass wir, wenn wir uns selbst mit all unseren Stärken und Schwächen annehmen können, akzeptieren können und das lernen können, weil ich denke, das ist auch ein manchmal auch ein lebenslanger Prozess, ja, weil sich Dinge ja auch verändern und wir einfach auch nicht perfekt sind und damit zu sein, das ist ein ganz wichtiges Stück in unserem Koffer, damit wir uns wohler fühlen.
Und deswegen ist es auch auf der Eins, ne? Also die Selbstakzeptanz, weil wenn wir gegen uns kämpfen, dann können wir uns gar nicht richtig wohlfühlen. Also wenn wirklich unser Leben darin besteht, uns nicht zu akzeptieren und uns zu verurteilen und uns abzuwerten in unserem Kopf mit dem sogenannten Mind-Chatter, also mit dem, was in unserem Kopf die ganze Zeit passiert, wie wir selbst mit uns reden, wenn wir also nicht uns akzeptieren, sondern wirklich im Gegenteil uns ablehnen, dann ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein im Wohlbefinden nicht gegeben. Und deswegen ist das wirklich etwas, an dem man sein Leben lang und immer wieder rumdoktern kann, wenn man das möchte und wenn man das Gefühl hat, ah, da geht noch was mit der Selbstakzeptanz. dann auf der 2 natürlich ganz, ganz wichtig auch sind positive Beziehungen zu anderen.
Unbedingt. Wir sind soziale Wesen, wir sind miteinander verbunden. Einsamkeit, wir wissen, das ist ja so das neue Rauchen quasi. Ja? Also es ist so toxisch und giftig und schleicht sich irgendwie so ein. Aber diese Gemeinschaft und ja, so eine Bindung zu haben, das ist so, so wichtig für uns alle in der Gesellschaft, aber auch für unser psychisches Wohlbefinden und diese Beziehung auch tatsächlich zu pflegen. Ja? Also ganz viel Stress kommt im Alltag dazu und manchmal vergessen wir das und dann werden aus Tagen Monate, wo wir vielleicht FreundInnen nicht mehr sehen. Aber vergesst das nicht. Das ist sehr, sehr wichtig. Und gerade in Krisensituationen brauchen wir diese Menschen auch. Also sollten wir nicht erst dann anrufen, wenn es uns schlecht geht, sondern auch vorher uns schon kümmern.
Und ich lese, wie es der Zufall will, gerade ein Buch genau zu diesem Thema von Ulrike Scheuermann, das heißt Freunde machen gesund. Sie ist auch Psychologin und hat wunderbare Studien da drin übrigens gesammelt, zum Beispiel auch dazu, wie uns Einsamkeit krank macht, also warum uns das stresst, also was da auch biochemisch und so passiert in uns, wenn wir die ganze Zeit dieses Einsamkeitsgefühl haben, dann schlafen wir nämlich auch schlecht. Wenn wir schlecht schlafen, dann sinkt unser Immunsystem. Wir werden noch gestresster und so weiter. Es ist auch wieder da ein wahnsinniger Kreislauf, der diese Einsamkeit da auslöst. Ne? Und man weiß nicht, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei. Aber Einsamkeit macht in jedem Fall krank. Freunde machen gesund heißt das Buch. Das kann ich euch an dieser Stelle auch nochmal ans Herz legen. Außerdem packen wir in unseren Koffer fürs Wohlbefinden die Autonomie. Was ist denn damit gemeint?
Damit ist gemeint, dass wir das Gefühl haben und auch tatsächlich so relativ selbstbestimmt handeln können. Weil wenn wir das Gefühl haben, alles ist ein Zwang. Ich muss dies und das machen. Andere bestimmen über mich. Ich habe keinerlei Kontrolle. Das macht ja natürlich absolut krank. Und ich erinnere mich noch, im Studium habe ich das gelernt. Die Universität, bei der ich gearbeitet habe, die haben, nicht gearbeitet, aber gestudiert habe, die hatten ein Projekt und haben mit der Bahn zusammengearbeitet. Und früher war das, also vielleicht kennst du das auch, wenn du zur Bahn gehst und zum Service-Schalter musst du ja so eine Nummer ziehen, ne? Mhm. Und dann wirst du aufgerufen. Früher war das aber nicht so. Und das hat einen ganz großen Unterschied gemacht für das Wohlbefinden der Mitarbeitenden. Weil jetzt können die, wenn sie ein Gespräch beendet haben, können sie dann kurz Luft holen und selbst entscheiden, wann kommt die nächste Person. Weil wenn sie dann auf einen Knopf drücken, dann kann der nächste Kunde kommen und das Anliegen vorstellen. Und vorher war das so, die Schlange war endlos und sie hatten diese Autonomie nicht. Sie hatten diese Handlungsmacht quasi nicht und konnten nicht entscheiden, wer kommt als nächstes. Und das hat eine ganz große Veränderung. Das wurde halt untersucht von der Uni damals, Universität Mannheim, dass die Mitarbeiterzufriedenheit total hoch war und mit dieser Mitarbeiterzufriedenheit auch das Commitment, ne, natürlich. Und das ist auch wichtig, Autonomie, dass wir bestimmen können.
Ah, das ist ein sehr schönes Beispiel. Das hat wunderbar erklärt, was damit gemeint ist. Und der nächste Punkt, den wir in unseren Koffer packen, ist Umweltbewältigung. Und das heißt ja auch, dass wir mit dem, was um uns rum ist, klarkommen, oder?
Unbedingt. Also sei es wirklich von sensorischen Reizen, wie wenn ich natürlich sehr lärmempfindlich bin und wohne neben einer stark befahrenen Straße, das wird mich jeden Tag des Todes stressen und das, dann wird man nicht schlafen können und das ist sehr, sehr schwierig, ja. Aber auch in welchem Umfeld lebe ich, also Umweltfaktoren ist natürlich sehr, sehr groß. Das kann natürlich auch die Arbeitssituation meinen. Also alles, wo ich eingebettet bin und die Einflüsse, die von außen auf mich einprasseln, aber ich natürlich auch auf die Umwelt einwirke.
So, und jetzt kommen meine zwei Lieblingspunkte. Nummer 5 ist Lebenssinn. Auch da lese ich gerade, manchmal lese ich ein Buch an und dann lege ich es beiseite und dann fange ich ein nächstes an und so weiter. Das andere Buch, was ich gerade lese, da geht es um Lebenssinn. Und zwar ist das von der Sinnforscherin Tatjana Schnell. Die hat ganz viele Bücher auch zu diesem Thema geschrieben, wo sie selber auch Studien durchgeführt hat und Experimente, wie wichtig Lebenssinn ist, ne?
Ja, das ist in den letzten 4 Jahren haben wir das an so vielen Stellen hier eingebracht in Achtsam. Also, dass wir ein Bewusstsein für unsere Werte brauchen, wie gesund das macht, wenn wir wissen, wofür stehen wir auf, was gibt uns das Gefühl von Erfüllung, wo können wir einen Beitrag leisten. Und das rettet uns wirklich aus diesem Gefühl der Hilflosigkeit und des Kontrollverlusts. Also, wenn wir wirklich wissen, wir haben so einen Call quasi, dem wir nachgehen können, ja.
Wir wollen irgendetwas in die Welt bringen und dabei ist es auch egal, ob das jetzt groß in Anführungszeichen oder klein ist, weil alles ist ja gleich groß. Manchmal hat man ja diese Diskussion bei Social Media, die ich dann auch immer natürlich neugierig, wie ich bin, verfolge, wo es dann heißt, ja, aber ich will ja nur Punkt, Punkt, Punkt. Und ich denke immer, ja, aber wieso denn nur? Das ist doch toll, wenn du das willst. Das ist doch super. Dann sieh es doch einfach genau als das, was es ist, nämlich das, was du willst, was dein Sinn ist. Und das ist doch zauberhaft und wunderbar. Also das brauchen wir auch fürs Wohlbefinden. Und Nummer 6, persönliches Wachstum. Weil wenn wir immer und immer das Gleiche machen, dann verkümmern wir wie eine Primel.
Ja, unser Gehirn lernt und möchte gerne lernen. Wir sind neugierig und wenn wir wach in die Welt rausgehen, dann macht es uns Spaß, ne? Wenn wir diese Neugierde auch nähren können und dabei können wir uns einfach weiterentwickeln. Und auch da, es geht nicht um die großen Dinge. Man muss nicht irgendwie jedes Jahr eine andere Fortbildung machen oder so. Also da hat auch jeder ein anderes Tempo. Aber wenn wir uns noch einbringen können und neugierig bleiben können, dann ja, ist es gesund für unser Gehirn.
Aber das macht ihr ja auf jeden Fall, weil ihr hört ja uns gerade zu. Und vielleicht ist ja da auch was dabei, was ihr noch nicht wusstet und wo ihr jetzt gerade sagt, ah, das ist persönliches Wachstum. Wie schön. Also wir fassen zusammen. Wir brauchen für unser Wohlbefinden Selbstakzeptanz, positive Beziehungen zu anderen, Autonomie, Umweltbewältigung, Lebenssinn und persönliches Wachstum. Alles klar. Also da habt ihr jetzt auf jeden Fall schon mal was für euren Wohlbefinden-Koffer, der aber immer noch nicht fertig gepackt ist, Mayung, weil da fehlt ja noch Achtsamkeit, ne, fürs Wohlbefinden.
Genau, also das unser Herzensthema hier bei Achtsam natürlich. Und ich habe nochmal eine Definition von Meditation mitgebracht, die ich gefunden habe, die auch das Wohlbefinden mit reinnimmt. Da lautet der Begriff: Meditation bezieht sich auf eine Familie selbstregulatorischer Praktiken, die Aufmerksamkeit und Bewusstheit trainieren, um mentale Prozesse unter stärkerer freiwilliger Kontrolle zu bekommen und damit allgemeines Wohlbefinden und Entwicklung und spezifische Fertigkeiten wie Ruhe, Klarheit und Konzentration zu fördern. I know, es war sehr viel, wir dröseln es mal auf. Also ich finde, das Wichtigste ist hier, was ich in dieser Definition gesehen habe, ist, dass dieses Paradox angesprochen ist, dass wir einerseits Kontrolle gewinnen können, indem wir irgendwie Kontrolle loslassen. Und das ist ja so crazy bei der Achtsamkeit und auch bei der Meditation. In dem Moment, wo wir das loslassen, haben wir viel mehr Einfluss darauf, beispielsweise im Umgang mit unseren Gedanken oder so, ne? Also wenn Grübelgedanken kommen, wenn wir lernen, sie einfach zuzulassen und loszulassen von dem, oh, ich will nicht daran denken, dann können wir sie viel, viel besser zähmen. Ja, das wird da angesprochen. Und eigentlich in anderen Definitionen finde ich das gar nicht so oft, dass da wirklich gesagt wird, hey, es geht um Wohlbefinden bei der Meditation, weil es natürlich auch unangenehm sein kann und sehr realistisch. Es ist super unangenehm, wenn wir uns hinsetzen. Du kennst es auch, ne?
Ja, ja, manchmal, ne, will man eigentlich genau nicht sich hinsetzen und meditieren oder sich hinlegen oder wie auch immer, sondern, keine Ahnung, auf einen Boxsack schlagen, was dann auch fein ist und auch dazu gehören kann, aber wirklich dieses regelmäßig zu meditieren, auch wenn man gar nicht so richtig Bock hat, das ist ja das Coole an diesem Training, wie ich es ja auch immer wieder gerne nenne, weil danach fühlt man sich eben stärker, so wie wenn man auch trainiert tatsächlich, obwohl man vielleicht nicht jeden Tag Bock hat. Und du hast... Wie könnte es anders sein, natürlich auch eine Studie zum Thema Achtsamkeit und Wohlbefinden mitgebracht?
Ja, von Carmody und Baer, 2008, erschien im Journal of Behavior Medicine. Und die haben die Auswirkung von einem Achtsamkeitstraining, also dem MBSR-Kurs, Stressbewältigung durch Achtsamkeit, das ist ein 8-wöchiger Kurs, auf Wohlbefinden und die Lebensqualität untersucht. Dabei haben sie eine Stichprobe von 174 Erwachsenen untersucht und die Ergebnisse haben gezeigt, Achtsamkeit hat nach dem Training zugenommen, aber auch Wohlbefinden und Stresssymptome sind gesunken. Ja.
Tada, Trommel.
Ziemlich deutlich.
Ziemlich deutlich. Ist auch keine Frage und kein Vielleicht, sondern ist einfach so. Bam.
Genau.
Wunderbar. Und dann wollten wir nochmal ganz kurz explizit aus unserem Koffer die Selbstakzeptanz nehmen und da auch nochmal genauer hingucken, weil wir da auch noch ein bisschen was machen können mit, ne?
Ja, weil ich kann das gar nicht rausrechnen, wie vielen Patienten ich begegne, die ja alle ein Problem mit Selbstakzeptanz haben. Also es ist immer dieses, ich mag mich nicht so, wie ich bin, und es ist eigentlich im Grunde genommen Selbstwert, worum es geht, ne? Und in der Psychologie unterscheiden wir einmal zwischen so einem globalen Selbstwert. Also wenn jemand dich fragen würde, hast du einen hohen Selbstwert oder wie hoch ist dein Selbstwert, da würdest du halt deinen globalen Selbstwert erfassen. Oder auch diesen bereichsspezifischen Selbstwert. Und das, finde ich, ist für viele Patienten dann oft doch leicht zugänglicher, wenn wir uns ganz verschiedene konkrete Bereiche im Leben angucken. Beispielsweise, wie ist es zum Beispiel auf der Arbeit, also leistungsbezogen, Studium oder Beruf, dein soziales Selbstkonzept, also wie denkst du neben dich Freunde wahr, KollegInnen, aber auch emotional, also wie nimmst du dich wahr, wie kannst du mit Emotionen umgehen, aber auch physisches Selbstkonzept, also welche Fertigkeiten und Fähigkeiten hast du bezüglich deines Körpers, Sport, machst du Yoga oder was siehst du oder wie bewertest du das, was du siehst, wenn du in den Spiegel guckst? Und ich finde, wenn man das da runterbricht, kann man sich dann auch eher Übungen überlegen. Also, weil wenn es also so, ja, okay, lass mal den Selbstwert verbessern, das ist halt super global und schwierig,
okay.
Natürlich. Ne?
Also dann kann ich da quasi, weiß nicht, vergebe ich dann da Zahlen oder wie?
Natürlich können wir es gibt natürlich auch Skalen dafür, Fragebögen, die genau das dann erfassen, um zu gucken, wie hoch dann dein Selbstwert ist, also in der Summe. Aber ich finde, um das wirklich in den Alltag ranzuziehen, ist, ihr könntet es euch aufschreiben, ihr macht vielleicht so verschiedene Säulen des Selbstwerts quasi, ja, wie sehe ich mich denn im Beruf, ne? Wie ist es mit meinen sozialen Beziehungen, ne? Wo fehlt vielleicht etwas, wo kann ich noch irgendwas hinzugeben, sehe ich mich da auch richtig, vielleicht habe ich eine ganz falsche Einschätzung und dann kann ich ja zum Beispiel meine KollegInnen fragen, sag mal, also wo ich mich auch sicher fühle natürlich, wie siehst du mich denn eigentlich im Beruf? Ich arbeite hier schon seit, keine Ahnung, 4 Jahren. Hast du das Gefühl, ich habe mich weiterentwickelt? Wo und wo sind noch Schwächen beispielsweise?
Okay, aber ich dachte gerade so, wenn ich jetzt zum Beispiel denke, okay, mein soziales Selbstkonzept ist vielleicht ganz gut, aber dafür ist mein Leistungsselbstkonzept nicht so gut, weil ich der Meinung bin, ich könnte jetzt XY nicht. Dann ist ja aber nicht gegeben, wenn ich jetzt XY lerne und ein Buch lese und YouTube-Videos gucke oder eine Weiterbildung mache, dass ich dann, selbst wenn ich da etwas lerne und besser werde, dass dann mein Leistungsselbstkonzept automatisch besser wird, ne?
Ich glaube nicht, dass es so, nee, die sind dann unabhängig voneinander. Wahrscheinlich das allgemeine Gefühl, so zu wissen, okay, von den 7 Säulen oder so, die da sind, wenn ich sehe, okay, da sind ja 3 ganz stabil oder 4 ganz stabil, dann geht es mir nicht total schlecht, aber so ganz automatisch denke ich nicht, dass sich das so überträgt. Ja,
ja, dass ich dann einfach sagen kann, okay, mein physisches Selbstwertkonzept ist nicht gut, dann gehe ich 3-mal zum Sport und dann ist alles wieder tutti. Also so läuft es.
Nein. Okay. So läuft es leider nicht.
Alles klar, gut. Aber genau, ich wollte es unbedingt nochmal ansprechen. Aber wir können natürlich Schritt für Schritt Übungen in unser Leben integrieren, um all diese Dinge trotzdem auch ja wachsen zu lassen und aufblühen zu lassen, ne?
Also, eine wichtige Übung, finde ich, um diesem inneren Kritiker so entgegenzuwirken, ist so einen wohlwollenden, liebevollen Begleiter einzuführen, weil diese Stimme des Kritikers, also das sind oft diese Stimmen, die wir so in uns haben, so, oh, du bist so schlecht, du bist so faul und so weiter, ne, dass wir dem einfach einen Gegenpol setzen und diese Stimme auch stärken. Und das können wir auf verschiedenen Ebenen wirklich machen. Sei es, dass wir uns wirklich eine Figur vorstellen oder eine gute Freundin. Wie redet die mit uns? Ne? Was sagt die uns, damit wir auch andere Gedanken haben? Vielleicht schreiben wir uns einfach wirklich auch liebevollere Gedanken auf. Aber auch durch Imaginationsübungen. Also, dass wir uns vielleicht vorstellen, da ist so ein Schutzschild davor oder jemand umarmt uns ganz liebevoll oder wir schenken uns dann selbst eine Umarmung. Oder wir haben ein Symbol, was wir mit uns nehmen. Also ein kleines Steinchen oder so, was wir immer wieder, wenn wir Kraft brauchen, dann anfassen können. Und so können wir das sehr, sehr konkret machen, dass wir den inneren Kritiker abschwächen. Und allgemein finde ich, ist es einfach super wichtig, dass wir uns immer wieder auf unseren Körper beziehen und gucken, was braucht denn mein Körper auch gerade? Also wie kann ich jetzt noch liebevoller und netter zu meinem Körper sein, damit wir nicht immer nur in diesem Kognitiven verhängen. Also oft ist es, wir machen uns dann Gedanken und dann versuchen wir uns mit Gedanken da rauszuholen. Das klappt auch, aber nicht immer. Und ich finde, wenn Emotionen ja sehr stark auch so physische Reaktionen hervorrufen, zum Beispiel Herzklopfen oder so weiter, dann können wir gucken, okay, durch eine Atemübung, da holen wir unseren Körper ab. Das hilft auch sehr.
Oder eine Nervensystemübung oder stampfen oder schütteln oder uns abklopfen oder all diese Sachen, die helfen mir ganz oft, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie ist Stress in meinem Körper so, wie man so schön sagt auf Englisch, stuck. Also es ist irgendwo, hängt es fest und ich weiß nicht wie. Dann hilft bei mir tatsächlich auch nicht eine Meditation, sondern wirklich eher sowas hüpfen und klopfen und schütteln. Und so ist mir jetzt aufgefallen. Damit habe ich jetzt mal so ein bisschen rumexperimentiert in letzter Zeit und das hat mir gut getan. Da habe ich richtig gemerkt, es kommt dann irgendwie in Wallung. Vielleicht ist es dann ja so ein bisschen rausgepurzelt, vielleicht der Stress, keine Ahnung. Und danach kann man dann wiederum auch viel besser meditieren, nach so einem Rumgestampfe und Geschüttel. Oder ne, manche gehen dann halt einfach joggen. Ich jogge halt nicht gerne. Ich schwimme dann lieber oder schüttle oder tanze oder schreie oder laufe durch den Wald oder irgendwie. Aber auf jeden Fall, das ist ein sehr guter Hinweis, sich selber in Bewegung bringen, ist auch ganz, ganz wichtig. Dann habe ich noch eine Übung auch zur Selbstakzeptanz und dementsprechend zum Wohlbefinden. Ist wirklich, ihr werdet das schon mal gehört haben, vielleicht ein Foto von sich als Kind vielleicht irgendwo aufhängen. Ich finde das ganz, ganz zauberhaft und habe von mir beim Aufräumen ein Kinderfoto gefunden und dachte, oh mein Gott, wie kann man denn dieses Kind nicht akzeptieren? Also auch wenn es Mist baut oder weint oder wütend ist oder nicht so, wie die Erwachsenen sich dieses Kind vorstellen, ist es doch trotzdem genau richtig so, wie es ist. Das ist so schön. Macht es auch. Findet ein Kinderfoto. Hängt es euch irgendwo auf. Und immer wenn ihr euch wieder beschimpft in eurem Kopf oder euch nicht akzeptiert, so wie ihr seid, guckt dieses Kind an und sagt, mein Gott, was hat dieses Kind denn getan, dass man es nicht akzeptieren könnte?
Ja, das ist eine sehr kraftvolle Übung. Ich habe auch ein kleines Foto von mir, wo ich noch klein bin und wo ich einfach schlafe. Ich gucke das sehr gerne an. Ich so, da schläft sie und erholt sich.
Wie süß. Sehr schön. Du hast auch noch einen, und zwar um den inneren Faulpelz zu rehabilitieren. Das klingt interessant.
Ja, das finde ich auch eine schöne Übung, weil oft Menschen, die sehr perfektionistisch getrieben sind, verurteilen sich und denken auch so, oh, ich bin so faul, ich schaffe ja hier gar nichts. Und da kann es helfen, wenn wir ganz bewusst uns Faulpelzzeiten einplanen, dass wir sagen, mindestens einmal pro Tag und dann auch nochmal ein schöner Tag in der Woche, da lasse ich einfach den Faulpelz raus und ich gebe mir diese Erlaubnis, weil wir können nicht immer so im Tun-Modus sein, also wirklich Müßiggang einplanen und dann zu gucken, wo kann es denn wirklich sein, dass der Faulpelz sich Zeit so ergaunert. Also, weil wenn wir lange Zeit nicht uns diese Pausen gönnen, irgendwann kann unser System natürlich nicht mehr und sucht sich dann vielleicht auch zu Zeiten, wo es vielleicht nicht so günstig ist, wo wir es nicht erwartet haben, knappt dann irgendwie Zeit ab, scrollt auf dem Handy ewig. Und das ist das, was uns dann natürlich frustriert. Und da können wir mit einer achtsamen Haltung rangehen, mit einem Bewusstsein schauen, wo ist das denn, oh, diese ergaunerte Zeit, und dass wir dann nicht vertrödeln, sondern viel bewusster diese Faulpelzzeiten dann einplanen.
Herrlich. Du hast auch noch eine Studie mitgebracht zum Achtsamkeitstraining. Und Achtung, jetzt kommt's, mit und ohne Akzeptanz und die Auswirkung auf negative und positive Emotionen. Na, da bin ich jetzt mal gespannt, was dahinter steckt.
Ja, das ist von Lindsay et al. 2018, erschienen im Journal of Personality and Social Psychology. Und die Forschenden, die haben halt die Auswirkungen von zwei unterschiedlichen Achtsamkeitstrainings verglichen. In einem Training, da wurde nur vermittelt, wie man Emotionen beobachten kann. Und in einem anderen Training wirklich, wie man Emotionen beobachten, aber auch akzeptieren kann, also eher annehmen kann. Und es gab natürlich auch eine Kontrollgruppe, die hat dann keine Behandlung erhalten. Und das wurde alles bei gestressten Erwachsenen durchgeführt. Und die sollten dann sowohl positive als auch negative Emotionen, ihr wisst, ich sage eigentlich lieber angenehm und unangenehm, aber die haben hier von positiv und negativ gesprochen, die sollten dann am Ende des Tages aufschreiben, wie viel solcher Emotionen sie erlebt haben über dem Tag anhand von Tagebüchern, und sie wurden zufällig viermal am Tag mittels Smartphone gefragt, ne, wie fühlst du dich gerade? Also damit nicht so ein Bias dann so reinkommt, weil manchmal ist es ja auch verzerrt, was wir am Ende des Tages denken. Und im Ergebnis zeigte sich, dass beide Achtsamkeitsinterventionen die negativen Gefühle gleichmäßig verringern konnten, doch nur also die Verbesserung der positiven Gefühle, also dass es wirklich mehr positive Gefühle gab, das fand nur bei der Gruppe statt, die auch in dieser Akzeptanzbedingung war. Also da gab es stärkere Effekte. Und die ForscherInnen schlussfolgerten, dass die Akzeptanz von Gefühlen einfach super zentral ist, damit wir langfristig auch positive, angenehme Gefühle in unser Leben einladen können.
Ah, wir haben ja auch immer wieder über Akzeptanz hier gesprochen. Das gehört ja auch zur Achtsamkeit dazu, die Akzeptanz. Und da auch wieder eine Studie zu dem Thema, warum das so wichtig ist und warum das so gut ist. Und Akzeptanz, wir sagen es immer wieder, bedeutet nicht, es gut zu heißen, sondern es erstmal nur zu akzeptieren, weil erst wenn man es akzeptiert, kann man dann weitermachen. Also über Wohlbefinden haben wir heute gesprochen, ausführlich. Es gibt auch gleich noch eine Übung. Aber vorher wollten wir noch ganz kurz sagen, wir sind ja vier geworden. Wir hatten gerade Geburtstag, also 4 Jahre achtsam. Gibt es jetzt schon mal hier alles Gute zum Geburtstag dir?
Ja, alles Gute zum Geburtstag dir.
Und euch allen natürlich vielen, vielen Dank für diese tollen 4 Jahre und dass ihr auch die ganze Zeit ja diese Folgen teilt mit Leuten, die sie offenbar auch brauchen können. Hoffentlich toi toi toi, vielleicht können wir da auch Inspiration vielleicht in das Leben eurer Lieben bringen, wenn ihr diese Folgen immer teilt. Und ansonsten haben wir auch Post bekommen, unter anderem von Katharina, die hat uns geschrieben, die hat uns Hallo Duda im Radio geschickt von Rolf Zukowski. Vielen Dank dafür. Ganz süß. Und Slava hat uns geschrieben. Magst du mal Slavas E-Mail vorlesen?
Kann ich gerne. Liebe Mahjong und liebe und Diane, hier ist mein Beitrag zu 4 Jahren achtsam. Ich höre nun achtsam seit fast 4 Jahren. Dadurch hat sich meine mentale Verfassung erheblich verbessert. Ich meditiere täglich, mache Bodyscans, Sitzmeditation und Metameditation. Das MSC-Programm, also Mindful Self-Compassion, habe ich 2-mal absolviert und das MBSR-Programm mache ich derzeit zum 2. Mal. Boah, ich bin euch in erster Linie dankbar. Dankbar für eure Neugier, für die Empfehlungen an Literatur, die ihr gebt, dankbar für euren wunderschönen Humor und dankbar für euer inneres Interesse, euren Podcast-Zuhörern zu helfen. Ich bin fasziniert von den vielfältigen Themen, für die ihr Literatur und Studien findet. Schon einige Bücher haben es zu mir nach Hause geschafft und haben mir in wichtigen Momenten Trost gespendet. Macht weiter so auf ein 5., ein 6. und sogar vielleicht ein 7. Jahr. Ich würde mich freuen. Alles Liebe, Slava.
Vielen, vielen Dank, Slava. Das ist so schön. achtsam@deutschlandfunknova.de ist unsere E-Mail-Adresse, falls ihr auch noch ein bisschen was mit uns teilen wollt, wie ihr vielleicht eben auch Achtsamkeit übt und ausübt und wie da eure Trainingsmethoden sind und ja, was ihr da vielleicht auch gerade neu entdeckt habt oder was ihr am liebsten macht oder so. Wir freuen uns sehr. Ja, dann euch allen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag zu 4 Jahre achtsam. Ja, und ich hätte auch Bock, wir haben auch noch eine sehr lange Liste, Mahjong, weißt du, in meinem Telefon, ne? Zu Themen für die nächsten Jahre. Da geht noch was. Was für eine Übung hast du uns denn heute mitgebracht?
Ich habe eine geleitete Meditation geschrieben, damit wir, surprise, unser Wohlbefinden kultivieren können.
Sehr gut. Und das brauchen wir alle. Ich glaube, es gibt gerade niemanden, der sagt, ach nö, lass mal, ich habe genug Wohlbefinden. Das ist okay, brauche ich nicht. Ach, wie schön. Sehr gut. Dann macht's euch gemütlich, sucht euch eine ruhige Stelle vielleicht, wo euch keiner stört. Oder drückt jetzt Stopp und macht die Übung später, wenn ihr an einer ruhigen Stelle seid. Setzt euch hin gerne, macht's euch bequem, legt euch hin, aber ohne einzuschlafen natürlich, weil sonst wirkt's nicht, dann schläft man einfach nur, was auch schön ist, aber nicht das Gleiche. Und dann sage ich euch viel Spaß bei der Übung und Mahjong und bitteschön.
Dies ist eine geleitete Meditation, in der du dein Wohlbefinden kultivieren kannst. Nimm nun eine bequeme Körperhaltung ein. Du kannst die Übung im Sitzen oder im Liegen durchführen. Ich werde nun Sätze vorlesen, die dich durch die Meditation führen werden. Wenn du während der Übung merkst, dass du abgelenkt bist, nimm es ganz freundlich und wohlwollend wahr und kehre wieder sanft zur Übung zurück. Einatmend nehme ich meine Einatmung wahr. Ausatmend nehme ich meine Ausatmung wahr. Mit jedem Atemzug verankerst du dich mehr und mehr im gegenwärtigen Moment. Einatmend nehme ich meinen Körper wahr. Ausatmend entspanne ich meinen Körper. Vielleicht nimmst du in diesem Moment auch unangenehme Körperempfindungen wahr. Das ist vollkommen in Ordnung. Öffne dich für alle Empfindungen, die angenehmen, ebenso wie die unangenehmen. Einatmend sehe ich mich so, wie ich bin, mit all meinen Stärken und Schwächen. Ausatmend lächle ich mir selbst zu und umarme alle meine Qualitäten, die in mir sind. Erinnere dich daran, dass du genug bist, genau so, wie du bist. Einatmend bin ich in Kontakt mit meinen Werten. Vielleicht ist es die Familie, Freunde oder der tiefe Wunsch, sich für andere einzusetzen. Ausatmend bin ich in Kontakt mit dem Gefühl der Sinnhaftigkeit und Erfüllung. Falls dir gerade kein Wert einfällt, ist das auch okay. Vielleicht kannst du dich dann mit der Absicht verbinden, dir nach dieser Meditation Zeit zu nehmen, um dich mit deinen Werten zu verbinden und sie zu entdecken. Einatmend bin ich in Kontakt mit all den Menschen in meinem Leben. Ausatmend bin ich dankbar, all diese Menschen in meinem Leben zu haben. Deine Freunde, deine Familie, deine KollegInnen, sie alle schätzen dich so, wie du bist.
Vielleicht kommen jetzt Erinnerungen an all die schönen gemeinsamen Momente. Genieße diesen Moment. Erinnere dich daran, dass du all diesen Menschen Liebe gibst und von ihnen auch Liebe empfängst. Nimm noch einmal 3 tiefe, bewusste Atemzüge und komme wieder langsam mit deiner Aufmerksamkeit zurück in den Raum und öffne langsam deine Augen. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.